Um die Erfahrungen von einem Kind und wie ihm das ganze Leben lang prägt, geht es auch im nächsten Buch, das wir vorstellen. Florian, es liegt vor dir. Geschrieben hat es Samira El-Mawi und es heisst «In der Heimat meines Vaters riecht die Erde wie der Himmel». Wer ist der Vater?
Ja, der Vater, der bleibt einem eigentlich bis am Schluss ein bisschen ein Rätsel. Man weiss nicht alles über den. Und das liegt einfach daran, dass man eigentlich nur von außen auf den Vater sieht. Das liegt an der Form. Erzählt wird das Buch nämlich von einem 10-jährigen Mädchen, von seiner Tochter. Und wie gesagt, die ist 10, das heisst, sie versteht vieles noch nicht oder weiss es auch einfach nicht. Ihr Vater, der kommt ursprünglich aus Sansibar in Tansania und hat eine weisse Schweizerin geheiratet. Das heisst, die Tochter, die ist also halb schwarz. Von dieser Vorgeschichte von ihm wie auch von der Mutter erfahrt man allerdings in dem Buch praktisch nichts.
Was erfahrt man denn überhaupt in diesem Roman?
Ja, einerseits erfahrt man viel über die Erzählerin, einfach weil sie erzählt und weil sie den kindlichen Blick hat. Man erfahrt aber auch sehr, sehr viel über den Alltagsrassismus in der Schweiz von den 80er Jahren. Der Roman, der spielt nämlich damals in den 80er Jahren. Und auch über das Aufwachsen zwischen zwei Kulturen und wie schwierig das auch kann sein. Der Vater, der arbeitet als Koch. Kochen, das ist seine grosse Leidenschaft. Er ist auch so jemand, der aus einem Gericht jedes einzelne Gewürz rausschmecken kann. Also er hat wirklich einen sehr feinen Geruchssinn. Darum auch der Titel, oder? Der auch mit dem Geruch spielt.
Sehr poetischer Titel.
Ja, genau. Ich habe den auch sehr, sehr schön gefunden, den Titel. Es ist jetzt aber so, der Vater, der Koch, der kann das beim Arbeiten absolut nicht ausleben. Er arbeitet nämlich in der Kantine von einer Fabrik. Und dort muss er immer die gleichen langweiligen Schweizer Gerichte kochen und kann überhaupt nicht experimentieren, weil die Nase von seinem Chef, Zitat, vom vielen Aromat ganz verklebt ist.
Also Rösti und Geschnetzelt.
Genau, einfach immer Rösti und Geschnetzelt. Ja, nie etwas Neues probieren. Ich glaube, damals in den 80er Jahren, ich habe ja noch nicht gelebt, ich glaube, da ist die Küche in der Schweiz vielleicht auch noch ein bisschen weniger offen gewesen, noch ein bisschen weniger.
Ja, so also ein Reis-Gasimir ist auch schon fast ein Experiment.
Genau, genau. Und so kommt es dann, wie es kommen muss, wo er dann nämlich einmal experimentiert bei der Salatsauce und dort ein bisschen verschiedene Gewürze drin tut, wieder sofort fristlos entlassen und steht draussen auf der Strasse. Und wie ihr euch vorstellen könnt, macht das Leben für die Familie noch schwieriger, als es eh schon war. Und ja, schwierig ist es natürlich gewesen, weil die Familie vorne schon unter dem Rassismus gelitten hat, vor ihrem Umfeld. Also zum Beispiel die Nachbarinnen, die in der Wäschküche ziemlich laut darüber reden, ja, also ich will ja nie mit meinem Mann aus Afrika und das geht ja nicht, so kulturell und so. Also die haben vorne schon unter dem Rassismus gelitten. Und jetzt kommen halt auch noch Geldsorgen dazu, weil die Mutter, die ist Hausfrau in diesem Roman. Das sorgt dann dafür, dass es immer mehr und mehr Streit gibt in der Familie und die beiden Eltern dann auch mehr und mehr auseinanderdriften. Mir ist das Buch beim Lesen recht nahe gegangen. Es hat mich auch hässig gemacht und ich habe mich dann manchmal gefragt, ob die Schweiz echt heute wirklich noch so rassistisch ist wie damals und ich hoffe, dass das nicht so ist.
Du hast gesagt, eben, das ist ein 10-jähriges Mädchen, das das erzählt. Jetzt kann man ja manchmal fragen, warum wählt Autorinnen und Autor diese Perspektive? Das ist ja meistens mit einem klaren Zweck. Jetzt, ein 10-jähriges Mädchen kann sich ja auch noch nicht so gut äußern über das Empfinden von Rassismus. Geht es darum, dass es möglichst unmittelbar erzählt wird? Oder wo steckt der Reiz von dieser Perspektive?
Ja, ich würde sagen, genau das ist es. Also, die versteht das nicht so recht. Also, eben, sie ist selber schwarz und sie merkt einfach, die Leute, die behandeln sich ein bisschen anders. Also, ihr Vater, schreibt sie, der wird einfach nicht gesehen, der ist unsichtbar und sie wird auch von allen angelenkt. Also, es ist sehr drastisch beschrieben, wie dann alle sowohl meinen, ihr Haar betatschen, wie sie sagen, ah, du hast so ganz interessantes Haar, also auch ungefragt. Und das ist ja, glaube ich, eine Erfahrung, die schwarze Leute doch noch leider häufig machen müssen. Und sie versteht das aber natürlich nicht so recht. Also, sie spürt irgendwie, da ist was anderes mit meinem Vater, der hat eine andere Hautfarbe und kann das aber nicht so recht einordnen. Und ich finde das in dem Fall wirklich stimmig, dass die Autorin die Perspektive gewählt hat. Durch das kann man das auch wie so ein bisschen miterleben. Weil ich glaube, wenn das jetzt ein Erwachsener mir erzählen quasi rückblickend, dann wäre das viel schwieriger, um sich da reinzufühlen. Und gerade weil eigentlich nicht bewertet wird, sondern einfach erlebt, kann man das viel besser nachfühlen.
Aber ist die auf der anderen Seite nicht auch ein bisschen so, dass man, eben, wie du gesagt hast, ein 10-jähriges Mädchen erfasst vielleicht noch nicht so viel wie eine erwachsene Person. Dass dann vielleicht das Buch vorläuft, dass es manchmal ein bisschen hölzig wird oder unglaubwürdig?
Ja, das ist leider die Schwäche von diesem Buch, muss ich sagen. Das hat mich gestört, weil es ist ja so, wenn man aus der Sicht von einem Kind erzählt, dann kann das Kind halt nicht alles wissen, weil es ist ein 10-jähriges Kind. Und das heisst, die Autorin kann nicht alle Informationen geben. Und gewisse Informationen, die braucht man aber beim Lesen. Zum Beispiel, dass die Geschichte in den 80er Jahren spielt. Und ja, das löst sie dann einfach so, indem sie einfach das in Dialog hineinpackt. Das heisst, die Eltern, die dürfen dann einfach oftmals Sachen sagen, die eigentlich rein erklärend sind und die normale Leute auch überhaupt nicht würden sagen. Zum Beispiel erklärt dann die Mutter der Tochter, warum der Vater wegen seiner Hautfarbe als anders wahrgenommen würde und sagt, ja, das ist, weil wir in der Schweiz leben am Ende der 80er Jahre und noch in vielen Köpfen, noch viel in Leute in Schachteln und in Schubladen denken. Und so würde ja niemand reden. Also niemand würde sagen, ja, das ist, weil wir jetzt im Jahr 2020 sind und so weiter und so weiter. Und es gibt sehr viele so Momente und die nehmen halt so etwas von dieser Geschichte.
Ist das eine autobiografische Geschichte?
Das weiss ich effektiv nicht. Ich vermute, dass es da schon autobiografische Anteile hat, aber es ist jetzt nicht deklariert als autobiografische Geschichte.
Und was würdest du sagen, was ist der Gewinn von der Lektüre? Also eben, dass man sensibilisiert wird vielleicht auf den Alltagsrassismus. Wo es gibt ja eben viele Stimmen, die sagen, ja, manchmal ist man rassistisch, ohne dass man es merkt, auch wenn man noch so eine gute Absicht hat. Aber eben gleich durch das, dass man gewisse Unterschiede macht. Würdest du sagen, das ist ein Gewinn, den ich habe, nachdem ich das Buch gelesen habe?
Ja, ich würde sagen, das ist es tatsächlich. Ich meine, die Literatur, die hilft uns ja, uns in andere Leute hineinzuversetzen. Die eröffnet uns Perspektiven, die sich von unseren eigenen Perspektiven unterscheiden. Und da ist es, also sage ich jetzt als weisser Schweizer, da ist es eindeutig so. Weil die Erfahrungen, die habe ich in meiner Kindheit nicht gemacht. Und so kann ich sie ein Stück weit nachvollziehen. Und das verändert auch meine Perspektiven. Und wo wir gerade beim Rassismus sind, was ich sehr toll finde an dem Buch, ist, dass es eben recht differenziert umgeht mit dem Thema Rassismus. Weil es gibt nicht nur so den plumpen, aggressiven Rassismus, also zum Beispiel jetzt in dem Fall Polizeigewalt. Das wird geschildert im Buch. Also der Vater will mit der Tochter ins Kino und dann wird er am Zürich HB aufgehalten von zwei Polizisten, wird brutal gegen die Wand gedrückt und ausgelacht von den Journalisten, muss seinen Pass zeigen und ist dann wie ganz versteinert. Das ist eine Art von Rassismus. Dann haben wir aber auch eben das Umfeld von der Tochter, die einfach immer ihre Etat langt. Und dann gibt es auch noch so eine Art positiven Rassismus. Das finde ich noch spannend. Dass zum Beispiel die Mutterfigur, die ist eben für mein Empfinden nicht nur eine positive Figur, weil sie ist jemand, der Afrika sehr, sehr romantisiert. Also ihr Lieblingsfilm ist «Jenseits von Afrika». Sie trägt dann immer so afrikanische Kleider und tritt auch in der Schule als Afrika-Expertin auf und schleppt dann immer den Vater mit. Zitat: «Meine Mutter ist Afrika-Spezialistin, mein Vater ein Einheimischer aus Sansibar.» Und der wird dann fast schon vorgeführt für mein Empfinden. Und gleichzeitig, obwohl sie eben so, sich so offen gibt, zwingt sie ihn dann fast schon mit ihr in die Kirche zu kommen, obwohl er eigentlich Muslim ist. Also sie zwingt ihm dann eigentlich ihre Religion auf.
Ich denke, du hast vorhin gesagt, 80er Jahre, vielleicht ist der Rassismus dann noch ein bisschen grösser gewesen als heute. Ich zweifle, ob er grösser war. Er war einfach wahrscheinlich noch etwas plumper und offensichtlicher als heute.
Und unreflektierter,
ja,
sicher, genau. Oder?
Das glaube ich auch, ja. Und das hat die Leute einfach immer von Afrika reden in diesem Buch. Oder ich komme aus Afrika. Es ist einfach wie so ein Land, Afrika. Man unterscheidet den gar nicht.
Oder es war eine andere Vorstellung von Weltoffenheit. Oder? Die irgendwie, so wie du jetzt die Mutter beschreibst, hat die wahrscheinlich das Gefühl gehabt, ich bin weltoffen und bringe jetzt den anderen die Werte näher. Und eigentlich hat sie gar nicht gemerkt, dass das sehr rassistisch ist.
Ja, es fängt auch an mit irgendwie, meine Mutter ist stolz auf meinen Vater, weil er quasi, weil er selten ist. Das ist aber exotisch, oder wie eine Kokosnuss. Also.
Ich habe es am Anfang gesagt, auch das Buch stellt unter anderem die Frage, wie die Kindheit die Wertvorstellungen prägt. Was sagst du, Florian, im Fall von «In der Heimat meines Vaters riecht die Erde wie der Himmel»? Sind die Wertvorstellungen, die jetzt dem 10-jährigen Mädchen vermittelt werden, Kompass für sein weiteres Leben oder eher irreführend oder verwirrend?
Das ist mir noch schwierig zu sagen, weil sie ist ja nur noch aus ihrer Sicht erzählt. Aber ich glaube, es wird mehr wie so gezeigt, wie sie mit so einem gewissen Idealismus aufgewachsen ist und so einem Bild von, ja, wir sind alle gleich und wie so kein Begriff von Rassismus hat und dann so langsam wie so ernüchtert wird durch all die Erfahrungen. Also es ist so ein bisschen das, was gezeigt wird. Also wie halt so Wertvorstellungen, die vielleicht gut sind, dann halt durch die Welt, je nachdem, so ein bisschen gebrochen werden und man vielleicht so ein bisschen verbittert. Also es ist, muss ich sagen, auch ein recht trauriges Buch insgesamt.
«In der Heimat meines Vaters riecht die Erde wie der Himmel» von der Samira Elmawi, erschienen ist das Buch im Zeitglocken Verlag. Und jetzt etwas ganz anders. Ich habe einen Roman mitgebracht, wo Frauen um die 70 im Zentrum stehen. Aber auch wenn man nicht oder noch nicht im gleichen Alter ist wie die Hauptfigur, dann ist es ein wunderbarer Roman zum Lesen. Er heisst «Ein Wochenende» und geschrieben hat ihn die australische Schriftstellerin Charlotte Wood. Auf der einen Seite geht es um etwas, das wir auch alle kennen, also Diskrepanz, wie man sich selber wahrnimmt und wie einem die anderen sehen. Missverständnisse, die daraus entstehen können, oder auch eben, wie man die Zeichen falsch deutet. Das ist so ein Thema des Romans. Und auf der anderen Seite geht es um die Bedeutung von Freundschaft, wenn einem das Leben eben durchschüttelt. Und ich kann noch ganz kurz sagen, um was es geht. Eben drei Freundinnen, die heissen Jude, Wendy und Adele, treffen sich an der australischen Küste im Sommerhaus von ihrer vierten Freundin, von der Sylvie. Die Sylvie ist erst gerade gestorben und die drei Freundinnen müssen jetzt eben ihr Haus ausräumen. Und dann bei einem Trümpel kommen nicht nur alte Kleider und abgelaufene Lebensmittel zum Vorschein, sondern auch ganz unterschiedliche Leben. Also Jude hat früher ein Restaurant gemanagt, die ist super organisiert, hat seit über 40 Jahren den gleichen Liebhaber, ist kinderlos geblieben. Wendy, das ist sehr eine renommierte Intellektuelle, die hat Bücher geschrieben, die an der Uni Pflichtlektüre sind. Sie hat sich aber völlig von ihren zwei Kindern entfremdet und hängt mit abgöttischer Liebe an ihrem alten Hund, den sie eigentlich schon lange einschläfern sollte. Und Adele, die dritte im Bund, war früher eine gefeierte Schauspielerin, jetzt aber nicht mehr gefragt. Ihre Partnerin will sie verloren und sie ist ständig in Geldnot. Also, auf den ersten Blick haben die drei Frauen überhaupt nichts Gemeinsames, außer eben ihrer Freundschaft. Und die Freundschaft müssen sie jetzt durch diesen Todesfall neu definieren, weil Sylvie war die, die alle vier so zusammen hat. Und das Bindeglied eben, das fehlt jetzt. Und dann kann man eben die drei Frauen bei dieser Lektüre so ein bisschen begleiten damit. Wie finden sie wieder zusammen?
Also die haben sich als Gruppe immer wieder gut kennt. Das ist nicht so, dass die sich erst lernen kennen, quasi an der Beerdigung von der gemeinsamen Freundin.
Nein, die haben sich wirklich als Gruppe immer wieder kennt, ja.
Und du hast gesagt, die sind 70, um die 70, also geht es dir auch sehr stark um die Auseinandersetzung mit dem Älterwerden und mit dem Abschied nehmen, jetzt nicht nur von einer Freundin, sondern auch von vielem sonst?
Ja, es geht auch darum, wie man zum Beispiel rein körperlich altert, oder? Also gerade die Adele, die das Aussehen als Schauspielerin so zentral war, wie die unglaublich stolz ist darauf, dass sie sich immer noch so sehr leichtfüßig bewegt. Und Wendy, die Intellektuelle, die absolut überhaupt kein Interesse hat an ihrem Aussehen, aber dafür das Gefühl hat, ihre Geist sei nicht im Ganzen so wach. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen klischiert, wenn ich das so sage. Ich habe das gerade angesehen. aber Charlotte Wood findet sehr schöne Bilder für das zu zeigen. Oder eben sehr vieles wird zum Beispiel auch an diesem alten Hund reflektiert. Oder? Wo der taucht immer wieder so in gewissen Schlüsselszenen auf, wo eigentlich die Frauen, der Wendy, der Intellektuelle, die sich eben nicht trennen von ihm. Und der taucht immer wieder so kleine Situationen auf, wo eigentlich der quasi, wo er quasi wie ein Spiegel ist, wo die drei Frauen aber eigentlich gar nicht weiter schauen.
Also was mir jetzt nicht ganz klar geworden ist, aus dem, was du gerade erzählt hast, ist das eher ein lustiges Buch, eher ein trauriges Buch? Also geht es da darum, dass dann eben die Freundschaft, die Gruppe, dass die auseinanderbricht? Oder eher darum, dass sie vielleicht dann doch wieder zusammenfinden, obwohl sie jetzt nur noch drei sind? Das ist mir nicht ganz klar
geworden. Es ist nicht ein lustiges Buch. Es geht vor allem ums Innenleben von diesen drei Frauen. Und wie die eben umgehen mit dieser veränderten Situation. Einerseits in Bezug auf die Freundschaft, aber auch mit den Veränderungen, die mit ihnen selber passieren als alternde Frauen. Und es ist nicht ein Buch, das man jetzt schmunzelt oder laut rauslacht, sondern es ist mehr ein Buch, das einem so ein bisschen zum Nachdenken anregt. Ja, was bedeutet eine Freundschaft und wieso bleibt man vielleicht über 40, 50 Jahre befreundet, auch wenn man eigentlich vielleicht vor der Gründung schon lange nichts mehr Gemeinsames hat?
Ich finde so die Konstellation, eben, es sind vier und dann stirbt jemand und dann sind nur noch drei. Und wie finden sie sich jetzt zusammen? Finde ich eine spannende Konstellation. Weil das gibt's, also das habe ich zum Beispiel selber erlebt, eurer Familie, oder? Wenn ein Familienmitglied plötzlich stirbt, dann muss man sich in einer Familie wieder neu finden, irgendwie. Sagen wir unter Geschwister oder so. Also das hat wahrscheinlich einen grösseren Einfluss, als man denkt, was dann mit dieser Balance passiert.
Ja, so Gruppendynamik hat sich da ganz verändert, auch bei so Freundesgruppe. Ich kenne das auch von mir.
Kennst du das auch als Mitglied von einer jüngeren Generation?
Ja, also ich kenne das auch von so Klicken von früher, oder von der Schulzeit, wo man vielleicht mit den einen Leuten nicht mehr so den Kontakt hat, mit anderen aber schon noch. Und das verändert dann die Freundschaften schon, wenn dann ein Teil vom Grüppli vielleicht nicht mehr mit dem Grüppli so dabei ist.
Charlotte Wood beschreibt das eben sehr schön, weil es gibt so ein paar Situationen, wo sich die eine unglaublich aufregt ab der anderen und denkt, jetzt würde ich eigentlich der Silvi anrufen, und dann könnten wir zusammen über sie lästern und dann wäre es wieder gut. Und dann wird sie sich bewusst, nein, jetzt kann ich ihr eben nicht mehr anrufen, wie gehe ich jetzt um damit? Also suche ich jetzt die direkte Konfrontation oder schlücke ich meine Wut und meinen Ärger ab und mache dann genau gleich weiter. Und darum eben, das sind so Situationen, wo ich das Gefühl habe, wo man sich unabhängig vom Alter kann identifizieren damit. Oder ob man jetzt 70 oder 30 ist.
Das heisst, auch ich jetzt als junger Mann kann da was mitnehmen aus Lektüre.
Absolut. Absolut.
Ist ja die Charlotte Wood. Aber ich habe mich jetzt gefragt, warum sind die schon 70? Weil es vielleicht plausibler ist, dass da jemand rausgeht aus dieser Gruppe. Oder geht es eben auch stark noch um die Auseinandersetzung mit diesem Lebensabschnitt? Ich weiß nicht, ist die Charlotte Wood, kennen die Autorin nicht?
Sie ist in den 50ern. Also sie ist selber noch nicht, sie ist irgendwie vielleicht so Mitte, Ende 50. Und ein wesentlicher Teil ist natürlich schon eben das Altwerden. Also eben so auch vielleicht das Gefühl haben, man ist nicht mehr so gefragt, man wird vielleicht nicht mehr so begehrt. Wenn man in den Spiegel schaut, wird man gerne vielleicht noch die 30-jährige Frau sehen, die man aber einfach nicht mehr ist. Also dort ist dann vielleicht die Identifikation, Florian, begrenzt, oder?
Aber handherum kann ich mir auch vorstellen, dass natürlich eine Freundschaft, gerade wenn sie schon so lang ist, auch unheimlich viel Kraft kann geben mit 70 oder einfach im Alter. Oder? Also das erlebe ich auch, wie viel eigentlich Freundschaften zählen. Gerade Freundinnen, die man schon so lange im Leben bei sich hat. Sozusagen.
Oder eben, also ich mache die Erfahrung zum Beispiel auch, wie sich Freundschaften verändern. Oder? Also dass man, auch wenn man jemanden sehr lange kennt, ist eine Freundschaft, die man mit jemandem mit 30 hat, nicht mehr die gleiche Freundschaft, die man hat, wenn man dann 50 wird. Oder? Kennst du das auch, wie sich Freundschaften verändern?
Ja, also einerseits verändert es sich, aber ich finde, was ja auch ist dass, dass es auch so etwas hat, was immer gleich bleibt. Also das finde ich manchmal auch fast ein bisschen problematisch, dass man glaubt, irgendwie das Gegenüber schon zu kennen. Oder man kennt die Person schon 15 Jahre und hat so ein Bild von dieser Person. Ich weiß nicht, wie das bei euch geht, weil ihr noch ein bisschen älter seid als ich. Also dass man dann vielleicht wie gar nicht erwartet, dass Gegenüber sich jetzt vielleicht doch nochmal verändert oder was ganz anderes macht und dann vielleicht überrumpelt ist. Oder dass wir gar nicht irgendwie zulassen.
Das finde ich ganz schön, dass du das auch so sagst. Das ist genau etwas, was die Charlotte Wood in einem Interview gesagt hat. Sie hat mit diesem Buch ein bisschen eine Lanze brechen für Toleranz, dass eben Freunde oder Freundinnen auch zulassen sollen, dass man sich im Laufe der Zeit verändert. Mhm. Finde ich schon noch schön.
Mhm. Ja, absolut.
Ein Wochenende von der Charlotte Wood. Erschienen ist der relativ schmale Roman. Im Gegensatz zum Rolf Lappert im Buch ist er nur, glaube ich, etwa knapp 300 Seiten lang, aber eine Perle im Verlag Kein und Aber. Das war es schon von der heutigen Literatur-Stammtischrunde. Wer von euch hat gerne das Schlusswort?
Es ist alles gesagt.
Alles schon gesagt, genau.
Danke meiner Kollegin Lucia Stettler und meinem Kollegen Florian Oegeli, dass ihr heute mit mir an Literaturstammtisch gesessen seid. Mein Name ist Britta Spichiger. Alle Angaben zu diesen drei Büchern, die wir heute mitgebracht haben, findet ihr im Internet auf srf1.ch Sendungen Buchzeichen. Der Literaturstammtisch trifft sich auch nächste Woche wieder. Schön, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Gleicher Sender, gleiche Zeit.
SRF 1 Buchzeichen. Präsentiert von Exlibris, Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch